Dilla was a rebel, you know what I'm saying? Sportphysio Talk, der Podcast mit Themen aus der Welt der Sportphysiotherapie. Mit eurem Host, Sportphysiotherapeut Chris Schantl. Willkommen im neuen Jahr und zur allerersten Folge des Sportphysio Talks im Jahr 2025. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder dabei seid. Wir starten das Jahr wirklich mit einer ganz besonderen Episode. Ich kann euch wirklich versprechen, es wird spannend, inspirierend und ein echter Blick hinter die Kulissen der Arbeit eines Sportphysios oder Sportphysiotherapeutin. Mein heutiger Gast, Niki Hollers aus München, hat mir vorab ihre Geschichte erzählt und da muss ich echt sagen, die hat mich wirklich mitten in mein sportphysiotherapeutisches Herz getroffen, weil es sind genau solche Geschichten, die den Beruf der Sportphysiotherapeuten so besonders und auch einzigartig machen, weil sie mit ihrer Leidenschaft, ihrem Einsatz und ihrer Erfahrung zeigt sie einfach, was es bedeutet, Athleten und Athletinnen auf höchstem Niveau zu begleiten. Und genau das macht unser Gespräch auch so wertvoll. Die Niki arbeitet seit 2018 mit Oliver Zeidler, dem deutschen Sportler des Jahres, und er ist auch noch Ruder-Olympiasieger von Paris. Und seit Ende 2019 ist sie auch für die gesamte deutsche Rudernationalmannschaft zuständig und ist dort auch mittlerweile die leitende Sportphysiotherapeutin. Bei den Olympischen Spielen in Paris war sie für die Betreuung sozusagen der Rudermannschaft des Teams verantwortlich. Eine Aufgabe, die einfach Hingabe, Präzision und eine unglaubliche Vielseitigkeit auch verlangt. In dem Interview heute teilt Niki ihren persönlichen Werdegang, ihre Ziele. Ob das immer Olympia war oder nicht, werden wir da auch erfahren. Wir sprechen aber auch darüber, wie die Arbeit als Sportphysiotherapeutin auf so einem Niveau auch aussieht. Welche Skills sind unverzichtbar? Wie läuft der Alltag ab, wenn man sowohl einen Einzelsportler jetzt wie den Olli als auch ein ganzes Team betreut? Und auch welche Herausforderungen müssen gemeistert werden, wenn es darum geht, den Athleten oder die Athletin bestmöglich zu unterstützen? Eins ist sicher, nur mit Schwarz-Weiß-Denken kommt man da einfach nicht weit. Es geht um Nuancen, um Detailarbeit und darum, die perfekte Balance zwischen Körper, Geist und auch Regeneration zu finden. Da wir so viel Gesprächsstoff hatten, habe ich die Episode in zwei Teile aufgeteilt. Heute hört ihr den ersten Teil. Ich bin mir sicher, der ist für euch genauso spannend wie für mich. Viel Spaß mit Teil 1 von Der Weg zu Olympiagold, ein sportphysiotherapeutischer Blick hinter die Kulissen. Viel Spaß. Hallo Niki.
Ja, hallo.
Willkommen beim Sportphysiotalk Podcast. Willkommen in Wien. Danke, dass du zwischen Touri-Hotspots in Wien auch noch Zeit hattest, hier vorbeizukommen, um mit uns ein bisschen zu plaudern.
Ja, total gern, aber das stimmt, die Touri-Spots, die habe ich auf jeden Fall mitgenommen.
Sehr gut, so soll es sein. Kann man in Wien ja Gott sei Dank ganz, ganz, ganz viel mitnehmen. Wir haben uns wie so vielen meiner Gästen irgendwie übers Internet kennengelernt, sozusagen über Social Media. Wir haben da kurz mal geschrieben und haben dann eigentlich ganz schnell einen gemeinsamen Nenner gefunden, wo wir gesagt haben, hey, da ist ein richtig gutes Thema, das nehmen wir mit. Und ja, jetzt kenne ich dich über Social Media. Mhm. Jetzt kenne ich dich von einem 30-Minuten-Walk mit doppeltem Espresso und ich weiß nicht mehr.
Cortado, ich hatte den Cortado, genau.
Mhm. Okay. Und die dich noch nicht kennen oder die ein paar kennen dich vielleicht, erklär mal kurz oder erzähl uns einmal kurz deinen Weg, der dich zu einer Sportphysiotherapeutin gemacht hat. So ein klein weniger kurzer Rückblick über deine Ausbildung und so weiter und so fort.
Okay. Gut, ja genau, vielleicht ganz kurz vorweg, so als Zusammenfassung, bin ich die Niki, bin aus München, bin Sportphysiotherapeutin und Hauptsportart bin ich jetzt im Rudern gelandet, aber das merkt man jetzt gleich, das ist echt ein weiter Weg gewesen. Genau, aber eigentlich bin ich selber mal geschwommen, also leistungsmäßig auch. Ich habe dann verletzungsbedingt aufgehört. Ich dachte immer, ich komme nochmal zurück, aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Und bin dann, und das ist ja auch so ein beliebtes Ding, wie bei so vielen Physios, auch mit eigener Verletzungsgeschichte in die Physio reingerutscht. Und habe dann eigentlich auch auf Sport erstmal überhaupt keine Lust mehr gehabt, bis dieses Physio-Ding kam, weil die Verletzung mich echt bis hier runterzogen gehabt hat. Und dann habe ich das Glück gehabt, dass so nerdig bin ich eigentlich nicht, aber da habe ich irgendwie Lust gehabt, bis hier zum Üben während der Physio-Ausbildung. Mein Bruder relativ, also der ist echt talentiert gewesen im Sport, auch im Schwimmen. Und der hat eine Trainingsgruppe gehabt mit einem sehr erfolgreichen Trainer auch damals schon. Und ich habe bei denen, das war wie so eine Kindergruppe, quasi angefangen zu üben, also im Schwimmsport. Und dann bin ich mit denen hochgewachsen. Also das war tatsächlich eigentlich mein Anfang. Jetzt habe ich ein bisschen Glück gehabt, dass diese Gruppe relativ gut war. Das hat man aber damals noch nicht ganz gewusst. Also ich habe wirklich sehr unscheinbar angefangen und die... Ja, für die haben das als total cool empfunden, dass da jemand kommt und sich ein bisschen um die kümmert. Und ich habe immer genau das gemacht, was ich gerade konnte habe. Und dann sind die letztlich zusammenfassend aus der Gruppe, sind glaube ich 2 Leute zu Olympia gekommen und 3 oder 4 zu einer EM oder WM. Also ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, aber das ist quasi die Gruppe, die ich mit begleitet habe. Und dann bin ich zuerst mal so bei so nationalen Wettkämpfen gewesen, ob das jetzt eine deutsche Meisterschaft war oder Jahrgangsmeisterschaft oder irgendwas Mannschaftsmäßiges. Da bin ich so rein und immer so ein Level höher. Dann haben wir die erste 2012 gehabt, die sich für Olympia qualifiziert hat. Das war für London, das war sehr überraschend damals. Das war auch für mich überraschend, weil ich habe da überhaupt nichts damit zu tun gehabt. Und auf einmal ist man mit so diesem Riesenthema konfrontiert, das man selber immer nur so im Fernsehen gesehen hat und ja schon als sehr, sehr groß und irgendwie auch heftig empfindet, so. Also das Event an sich. Und dann hat sie eine WM, eine EM, dann ist die Gruppe insgesamt besser geworden und dann hat sich die Gruppe schlagartig, als wir 3 Leute in Rio gehabt haben, auf einmal aufgelöst und ich war ohne alles da gestanden. Also im Endeffekt, wenn keine Mannschaft da ist, braucht man auch kein Physio und da war ich dann einfach blank da gestanden. Genau, das war so zwischen 2016 und 2018 und dann bin ich ja letztlich eigentlich über den Versuch, den Fuß aus dem Sport nicht zu verlieren, mit so ein paar Leuten, die ich dann so nebenbei betreut habe, mit denen aber überhaupt nichts ersichtlich war, dass die irgendwie erfolgreich werden könnten, habe ich mich dann so über Wasser gehalten in diesem Sportbereich, wurde dann sehr überraschend für mich eigentlich vom DSV, also von der Deutschen Nationalmannschaft Schwimmen, gefragt, ob ich in das Team mit rein will, weil ich eben schon diese knapp 10 Jahre da dabei war im Endeffekt und man mich auch gekannt hat. Und dann war ich quasi aus dem Nichts in der Nationalmannschaft und dann bin ich nach, glaube ich, 2 Jahren oder so zum Rudern rüber geschwappt, weil ich das für mich als angenehmer da empfunden habe und weil ich dann auch durch einen Sportler, den ich dann auch betreut habe, da eigentlich viel mehr reingewachsen bin, obwohl ich mit der Sportart überhaupt nichts zu tun gehabt habe und bin so letztlich dann über EM, WM zu Olympia gekommen, genau.
Das heißt,
sehr lang, gell?
Ja, aber ist ja schön, ja. Das heißt, so der Bereich Sportphysiotherapie war nicht von Anfang an so dein erklärtes Ziel, dass du gesagt hast, Schule, oder? Mhm. Du warst noch in der Schule, genau. Das war nicht so, dass du da in die Schule rein bist und gesagt hast, so, ich werde Sportphysiotherapeutin.
Doch.
Doch.
Ja, okay. Doch. Und das hat mir tatsächlich jeder gesagt, ja, ich soll erstmal warten und vielleicht interessiert mich ja Pädiatrie mehr oder Neurologie. Und ich habe immer ganz abweisend gesagt, nein, ich weiß das schon. Und da hat jeder gesagt jetzt, ja, mach das mal erstmal und dann schau mal. Deswegen habe ich aber eigentlich auch mit dem Üben schon angefangen, weil ich irgendwie für mich selber schon gewusst habe, dass ich das eigentlich wirklich will. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen das, dass ich ich selber war wahrscheinlich im Sport einfach noch nicht ganz fertig. Das wurde so für mich beendet und ich, auch wenn ich da mal kurz keine Lust mehr drauf gehabt habe, aber ich wollte eigentlich schon dahin wieder zurück. So, genau. Aber ich kann jetzt halt nicht sagen, dass alles, was danach gekommen ist, so mein erklärtes Ziel war. Also, dass ich im Sport was mache, das schon. Ja, mir macht das einfach total viel Spaß. Das ist auch wirklich mein Hauptgrund, warum ich das gern mache. Immer noch auch. Aber der Rest ist eher so, der kam dann so. Da habe ich halt nicht Nein gesagt dann.
Ich finde das nämlich einfach eine super wichtige Sache, auch an die ganzen Studierenden und Studenten da draußen oder Schüler, wie auch immer. Ich finde es, lasst euch nicht von eurem Weg abbringen, wenn ihr das Ziel habt, Sportphysiotherapie zu machen, dann geht es da voll drauf los, weil ich habe das auch gehört in meiner in meiner Studienzeit so, ja, konzentriert euch lieber auf die Basics und es gibt ja auch noch was anderes. Und ich denke mir immer so, warum nimmt man jemanden, der motiviert ist, einfach so den Wind aus den Segeln? Ich kann das nicht verstehen, wenn mir, ich unterrichte auch auf der Fachhochschule, wenn zu mir ein Studierender sagt, hey, ich mag Sportphysio werden, sage ich, ja, go for it. Aber dann schreibe auch deine Bachelorarbeit drüber, mach das, das, das und geh all in. Aber dann gibt es halt immer wieder solche, wo ich mir so denke, das verstehe ich nicht. Also bitte, wenn du Sportphysio oder Sportphysiotherapeutin werden möchtest, voll, go for it, all in, bleib dran und dann wird sich da auch definitiv was ergeben. Du hast jetzt eh schon erwähnt, es gab so ein paar Schlüsselmomente, die deinen Weg quasi so ein bisschen geprägt haben. Das heißt, du hast gesagt, du bist da reingerutscht in die Sache, einfach weil es dich interessiert hat. Du wolltest üben, das, was du gelernt hast, gleich umsetzen sozusagen. Dann hast du gesagt, okay, da waren dann diese großen Themen wie EM, WM, Olympische Spiele, die ja in ganz vielen Sportarten einfach das ist, wo die Leute 4 Jahre lang hintrainieren. Was für dich immer das Ziel, einmal zu Olympischen Spielen mitzufahren, oder hättest du dich schon damit genügt, dass du sagst, okay, ich habe Sportler und Sportlerinnen betreut, die bei Olympia war, oder hast du gesagt, okay, die Ringe, ich muss da hin?
Ja, das wird jetzt wieder keiner glauben, weil die meisten haben das ja wirklich als Lebensziel. Aber nee, das hatte ich tatsächlich nicht. Also für mich wäre jetzt auch die Welt nicht untergegangen, wenn das nicht so gewesen wäre. Was ich aber schon sagen muss, und das habe ich auch immer gesagt, ist, ich möchte nicht mal die Chance haben und dann habe ich meine Lizenz zum Beispiel nicht, weil wir in Deutschland brauchen zum Beispiel eine Lizenz dafür. Und ich wollte einfach nichts. Also ich wollte nicht, dass mir irgendwie irgendwas Bürokratisches im Weg steht, dass ich, wenn ich die Möglichkeit kriege, das nicht machen kann. Aber dass ich das jetzt halt so als mein ultimatives Ziel da irgendwie, das nicht. Also klar war das irgendwann so, als ich jetzt die Alex heißt, die Alex 2012 da relativ für mich, wie gesagt, überraschend qualifiziert hat, habe ich schon gemerkt, dass das Thema so ein bisschen näher kommt. Und ich habe mich zum Beispiel, das weiß ich auch noch, sehr geärgert, als dazu der 2013 war sie bei einer WM und sie hat sich qualifiziert und ich habe ja die ganze Arbeit daheim gemacht. Und es ist schon, finde ich, ein bisschen hart, dann irgendwie selber zu verstehen, okay, man gibt die Person jetzt halt ab und dann fährt die mit ganz wem anders, der die vielleicht auch gar nicht gut kennt, dann dahin, wird dann da vielleicht auf eine Art und Weise versorgt, wie es ihr gar nicht so bestmöglichst hilft, also ohne das jetzt kritisch zu meinen. Und man selber sitzt so daheim und schaut sich das halt so in Ruhe im Fernseher an, wenn es überhaupt übertragen wird, weil es eine Randsportart ist. Aber das habe ich schon manchmal ein bisschen hart gefunden, so für mich selber. Aber jetzt hat nicht im Sinne von, dass ich auf irgendwie neidisch war, sondern einfach nur, dass einem ja so, man arbeitet da die ganze Zeit dafür und man hat irgendwie wenig Möglichkeiten, sich auch irgendwie so ein bisschen selber dieses Feeling von dem, die dann erzählen, wenn sie zurückkommen, so dass man das miterlebt oder dass man das teilen kann mit der Person. Von daher, genau, also als Wunsch hatte ich es jetzt halt schon, aber ich würde es jetzt halt nicht als mein ultimatives Ziel ausschreiben, ja. Mhm. Genau.
Du hast dir oder dein nicht gestecktes Ziel hast du dann aber doch erreicht sozusagen. Du hast dann...
Ja, vielleicht muss ich das auch noch dazu sagen. Ich habe halt immer so ein bisschen geschaut oder ich war zumindest so informiert, dass ich gewusst habe, wenn jetzt halt jemand eine Sportart einfach 30 Jahre lang betreut, dann ist einfach 30 Jahre kein Platz frei. Also für mich war das immer so ein Ding, wenn es da jemand gibt, der das einfach ewig macht, weil er so gut ist oder weil er so beliebt ist oder weil der einfach in der Rolle drin ist oder weil jemand nicht loslässt, das gibt es ja auch, dann habe ich da gar keine Chance. Und ich bin jetzt nicht so eine Person, dass ich die Sportart wechsle, nur weil ich dann mehr Chancen habe, dass ich wohin. Also ich muss mich irgendwie persönlich schon mit der Sportart so identifizieren können. Ich hätte zum Beispiel, wenn du mich damals zu dem Zeitpunkt gefragt hättest, ob ich glaube, dass ich mein, das habe ich auch immer ganz provokant gesagt, das ist eigentlich im Nachhinein auch falsch, ich habe zum Beispiel immer gesagt, ich würde nie eine andere Sportart betreuen wie Schwimmen, weil das kenne ich mich ja gar nicht aus, kann ich selber gar nicht. Ja gut, jetzt muss ich das auch relativieren, aber im Endeffekt, das war schon immer so ein Punkt für mich, dass ich gewusst habe, wenn da so ein Duo mit 2 Plätzen zu Olympia fährt, dann muss ich halt auch das Glück haben, dass zu der Zeit, wo ich da gerade Bock drauf habe oder Zeit dafür habe oder das einfach für mich passt, dass ich dann auch fahren wird oder könnte, weil einfach ein Platz frei ist. Und irgendwie bin ich da nicht davon ausgegangen, dass sich das mal so, also ich bin nicht selbstverständlich davon ausgegangen, dass sich das so überschneidet. Deswegen hätte ich jetzt in der Hinsicht nicht enttäuscht werden können. Ja. Jetzt ist es natürlich umso cooler. Ja, muss man schon sagen.
Ich glaube immer, es ist auch immer, wenn einem ein Ziel zu sehr nacheifert und einfach nur in diesem Tunnelblick unterwegs ist, dass man dann einfach auch ganz viele andere Chancen verpasst. Das, wie gesagt, kann ja auch sein, dass du einen anderen Sportler oder Sportlerin betreuen kannst, die vielleicht jetzt nicht olympisch in erster Linie Gedanke hat, und du dann da vielleicht Chancen aufgibst und einfach sagst, ah, okay, na, ich will unbedingt Olympia, deshalb muss ich den Verband betreuen, weil die fahren regelmäßig zu Spiele. Ich kann zwar niemanden dort leiden, ja, ich pack die Leute alle nicht, ich mag die Sportart nicht, ja, genau, aber ich will mein Ziel erreichen. Ich denke mir, da muss man sich halt immer, ja, macht man es eben für die Sache selber, macht man es für den Lebenslauf, macht man es für was auch immer. Also ich glaube, da muss eher jeder seinen Weg finden. Ich denke mal, es gibt jetzt keinen falschen Weg oder keinen richtigen Weg. Da muss eher jeder seine Ding finden. Und wenn einer sagt, das ist sein erklärtes Ziel und er gibt alles dafür und das ist seine Priorisierung, dann ist das auch voll okay, denke ich mir. Du hast gerade erwähnt, dass du dir nie vorstellen hättest können, eine andere Sportart außer Schwimmen zu betreuen. Jetzt bist du dann aber 2018, glaube ich, zum Rudern. Vielleicht auch, weil ganz viele Schwimmer in den Rudersport wechseln. Also ich kenne drei Ruderer auch, ja, oder Rudererinnen auch, die alle davor Schwimmer oder Schwimmerinnen waren und dann zum Rudern gegangen sind. Ja. Vielleicht ist das, weil die Persönlichkeiten dann ja doch vielleicht ähnlich sind. Und du,
ja, mir wurde das auch schon nachgesagt, dass ich das einfach nur nachgemacht habe. Ja.
Vielleicht, ja. Aber wie gesagt, Leute wachsen zusammen.
Ja. Aber du musst es ja so sehen, das mit dem Wasser, das musste man ja behalten, aber es ist einfach, man kommt aus den stickigen Hallen raus an die frische Luft. Vielleicht ist
das stimmt auch,
dass ich einfach mal frische Luft braucht habe, ja.
Stimmt, ja. Und der Körperbau ist auch ähnlich, oder?
Ja, wobei sich das dann schon nochmal krass verändert. Also ich weiß, dass ich das mal ganz am Anfang gefragt worden bin, hatte ich glaube ich ein Jahr mit Rudern zu tun und dann wurde mir genau die Frage gestellt, was jetzt der Vorteil muskulär oder wie ähnlich das ist, Schwimmen und Rudern. Und dann habe ich damals noch so vor mich hingestottert und habe so gesagt, ja, naja, keine Ahnung, also die Schwimmer sind halt sehr, sehr ganzheitlich trainiert. Schon auch dieses V so, dieses breite Kreuz einfach. Aber letztlich muss ich schon sagen, ist schon ganz was anders, weil die, also was ich zum Beispiel auch erst verstehen musste, ist, dass die Hauptarbeit eigentlich, obwohl die so ein breites Kreuz haben, eigentlich aus den Beinen kommt. Das heißt, du siehst manche Ruderer mit einem Quadrizeps-Paket. Unfassbar. Das wird dem Schwimmen nie, also das geht gar nicht. Und dann hat sich Schwimmen jetzt, würde ich sagen, von sehr voluminös, muskulös, schon jetzt dazu sehr athletisch muskulös verwandelt oder entwickelt. Und im Rudern ist es schon relativ massiv so an sich. Und genau, ja. Aber die haben jetzt zum Beispiel überhaupt keine Wadeln oder so. Mhm. Aber halt gescheite
Oberschenkel
so und dann ein gescheites Kreuz. Aber auch die Armmuskulatur, gut, da gibt es sicher Ausnahmen, die dann einfach da noch ein paar Curls machen oder keine Ahnung, aber so für die Optik. Aber die Arme sind jetzt nicht die krasseste, ausgebildetste Muskulatur. Und die haben jetzt auch nicht wie ein Tennisspieler so extreme Unterarmmuskulatur oder so. Es ist eher so, also die Beinmuskulatur ist viel extremer, als ich mir das vorgestellt habe am Anfang. Und deswegen ist es einfach nicht so ganzheitlich gleichmäßig verteilt wie beim Schwimmen und einfach nochmal deutlich massiver, ja.
Ich habe schon erwähnt, du bist dann 2018 gewechselt,
ja.
Und hast dann die Betreuung von einem, ich sage jetzt mal in Deutschland, aktuell sehr, sehr bekannten Sportler dann auch übernommen. Er wurde jetzt auch vor kurzem zum Sportler des Jahres gewählt und hat eben Gold bei Olympia geholt in Paris, in Rudern. Erzähl doch mal kurz, wie ist dazu gekommen, dass du das Glück hattest, bei dem Sportler des Jahres aus Deutschland im Team sein zu können, zu dürfen und ihn regelmäßig zu betreuen und quasi seine Hof-Sportphysiotherapeutin wurdest.
In Wien habt ihr es mit den Höfen, gell? die ganz ehrliche Variante ist, dass wir vor Weihnachten immer einen Schwimmer-Glühweinabend haben und der Olli, um den es geht, eben auch ein ehemaliger Schwimmer ist, den ich beim Schwimmen auch schon betreut habe, jetzt nicht wahnsinnig umfangreich, aber er hat zum Team gehört und der Olli damals keine Förderung hatte, weil den kein Mensch kannte und wir gerade nur mitbekommen haben, dass er vom Schwimmen jetzt halt aufgehört hat und rudert. Und das war schon, fand ich, sehr verwunderlich. Wobei er aus einer Rudererfamilie kommt und ich das schon auch gewusst habe. Und der hat einfach diesen körperlichen Ausgleich gebraucht und hat gesagt, ja, er ist jetzt nicht so super untalentiert. Er muss mal schauen, vielleicht Ambitionen auf international, wohin es geht, keine Ahnung. Und ich habe im Endeffekt angefangen, mit ihm zu arbeiten vor seinem ersten Wettkampf, ja. Also es ist wirklich eine, ja, suche ich selber das Wort, aber schon eine einzigartige Geschichte, weil sowas wäre ich wahrscheinlich selber nicht nochmal, also das passiert einem ja eigentlich nicht, dass man jemand übernimmt, bevor der, und wir haben eigentlich alles, was ab diesem Glühweinabend quasi passiert ist, als wir vereinbart haben, dass wir zusammenarbeiten, halt ist dann so gekommen. Also der erste Wettkampf, dann die erste Weltcup-Saison, das war, wie gesagt, genau, das war Anfang 2018. Dann 2019 hat er alles gewonnen, was man gerade an Wettkämpfen gewinnen konnte. Also Deutsche Meisterschaft, Weltmeisterschaft, ach genau, dazwischen noch die Europameisterschaft. Das ist schon sehr skurril, wenn jemand innerhalb von 2, 3 Jahren eine ganze Sportart auf den Kopf stellt. Also genau, und im Endeffekt die physiotherapeutische Arbeit genauso. Wobei ich jetzt auch sagen muss, bei dem WM-Titel habe ich mir selber noch nicht so viel Anteil ausgerechnet, weil, oder hätte ich mir nie angemaßt, weil ich eigentlich nichts gemacht habe. Also ich habe ihn schon begleitet, aber alles, was wir danach eigentlich erst entwickelt haben, so auch so ein bisschen so konzeptionell, wie wir das Thema komplett angehen, das ist eigentlich dann direkt mit dem ersten Erfolg eigentlich erst passiert, weil dann war das auf einmal, muss man auch so sagen, dann war das auf einmal ein seriöses Projekt. Davor hat jeder so gedacht, ja, da kommt der aus München, der hat gleich ein ganzes Gefolge dabei und die Münchner halt so. Das hieß es noch relativ lang, sehr lang sogar. Aber wir haben dann wirklich eigentlich aus dem Erfolg raus wirklich was Einzigartiges aufgebaut und haben uns eigentlich nie, und auch alleine vor allem, und haben uns nie ausgeruht auf irgendwas. Und das ist schon cool, aber es ist eigentlich aus dem, genau, aus dem Schwimmabend entstanden, ja.
Ja, oft braucht solche Abende. Mhm. Von der Geschichte her ist es ein bisschen so, dass, du hast es ja gerade gesagt, der Olli kommt aus dem Schwimmen, ist dann ins Rudern, war da so ein bisschen mit Talenten gesegnet anscheinend.
Mhm. Körperhebeln, ja.
Mhm. Und Körperhebeln, ja. Mhm. Hat dann eben nationale Titel und so weiter errungen. Dann kam Tokio. Mhm. Da ging das nicht ganz so auf, was ich mich erinnern kann. Oder nicht ganz so auf, er hat nicht die Erwartungen erfüllt, die vielleicht alle in ihn gesteckt haben, sozusagen. Da warst du in Tokio schon dabei?
Nee, war ich nicht. Genau.
Das heißt, was wurde dann geändert? Auch jetzt, also eher in deiner Schiene auch, die Einblicke, die du jetzt hast, um einen Sportler aus sportphysiotherapeutischer Sicht dann vielleicht auch so zu unterstützen, dass es dann 4 Jahre oder 3 Jahre später in dem Fall geklappt hat, dass er sich dann etwas um den Hals hängen konnte, was ziemlich glänzelt.
Ja, ich hole ganz kurz aus, weil es hat seinen Anfang bis sie vorher genommen. Und deswegen durfte ich dann 2021 überhaupt was sagen, so ungefähr. Also die im Endeffekt bin ich so ein bisschen mit Block und Stift angekommen und habe immer versucht, gewisse Sachen auszumessen. Ich habe mir jetzt nicht das wahnsinnige Schema vorgenommen an irgendwelchen Tests oder an irgendwas, aber ich wollte immer so 3, 4 Tests haben oder so Werte, an denen wir oder ich mich orientieren kann und wir wissen, wie ist die Grundbeweglichkeit, wie sind einfach gewisse Körperparameter jetzt halt gerade. Und das wirkt vielleicht ein bisschen naiv, wenn man das mit Block und Stift macht und nicht mit irgendeinem Teppich oder mit irgendeiner Matte, aber du brauchst ja in dem Moment, wenn du da an so einer Ruderstrecke bist, du musst mit so wenig Hilfsmitteln im besten Falle auskommen, wie es irgendwie geht. Genau, und dann haben wir so 3 Tests für uns rausgefunden, die wir immer so ausgemessen haben. Also wenn ich wir sage, meine ich eigentlich mich. Also ich habe es immer ausgemessen.
Zwillinge, Sternzeichen, oder?
Ja, na, aber der Olli und ich, aber eigentlich habe ich das ja gemacht und er hat nur das gemacht, was ich dann gesagt habe, Gott sei Dank, aber genau. Und dann haben wir so gewisse Parameter gehabt, die haben wir gemacht vor einem Training, also direkt nach einem Training, ein paar Minuten nach dem Training oder eine Stunde nach dem Training, haben wir immer versucht, diese Parameter so effektiv zu gestalten, dass wir am Ende eigentlich entweder 2, 3 aktive Übungen oder Dehnungen oder was auch immer haben, die ihn wieder runterfahren von der Belastung, die er akut in dem Moment gehabt hat, oder präventiv gedacht, um gewisse Sachen einfach zu verändern. So, das war so die Hauptarbeit bis Tokio. So, vor allem dieses Präventive, dass du nicht mehr reagieren musst, sondern dass du eigentlich agieren kannst und dass du jemand leistungsfähig machst, weil der einfach seine persönlich individuell besten Leistungsparameter hat. Jetzt mal von sowas ernährungstechnischen, psychologischen mal so komplett abgesehen, das gehört ja mal als Basis mal so grundlegend dazu, aber jetzt mal nur so von diesem körperlichen Mobilitäts- und Kraftaspekt so, genau. Und dann habe ich immer gefunden, dass im Rudern relativ wenig so, ich nenne es jetzt halt mal Athletik, ich weiß, dass bei den Begriffen die Meinungen ganz und die Definitionen ganz weit auseinandergehen, aber mit Athletik meine ich jetzt halt einfach alles, was präventiv jemanden, also wirklich Verletzungen vorbeugt, aber auch Leistung verbessert, also einfach Defizite auftrainieren, um jemanden so performtechnisch so hoch wie es geht irgendwie zu bringen. So, genau, ich glaube, das ist so ungefähr der Nenner von Athletiktraining, genau. Das war mir da ein bisschen zu wenig, ehrlich gesagt, weil wir es vom Schwimmen eigentlich noch ganz anders kennen, dass man da viel mehr macht. Genau, und das war so ein bisschen mein Punkt, wo ich eigentlich gern mehr gemacht hätte, aber was einfach da nicht so richtig auf den Plan stand. Und dann kam im Endeffekt dieses Tokio-Desaster, kann man schon fast sagen. Also im Endeffekt ist nicht viel passiert. Er hat halt in der ganzen Saison, glaube ich, fast alle Rennen gewonnen. Und das Halbfinale leider nicht und ist dadurch rausgeflogen im olympischen Halbfinale. Und da gab es jetzt viele Gründe dafür. Im Endeffekt kann man sich, wenn ein einziger Grund hingehauen hätte, hätte er das wahrscheinlich überstanden irgendwie auf Rang 3. Das war halt nicht so. Und es sollte irgendwie gefühlt einfach nicht sein. So würde ich das jetzt mal an Summation von Ereignissen und an Gründen, die sich da, genau, also, ja. Und dann hat, dann war es so, dass. Ja, das schon heftig war, wenn jemand, der eigentlich schon relativ favorisiert ist, im B-Finale fährt und das dann, also der hat ja da fast in Grund und Boden gefahren, obwohl der völlig fertig war von der Entscheidung, dass er da rausfliegt. Und das war schon echt traurig, muss ich sagen. Und ich glaube, bei ihm kommt auch im Nachhinein erst raus, wie sehr ihn das wirklich auch selber so enttäuscht und gedemütigt hat in gewisser Weise auch. Das erzählt er zumindest jetzt auch, dass er da kurz vorm Aufhören war. Das glaube ich ihm auch, weil das wirklich für ihn, glaube ich, sehr heftig war. Und das ist dann schon entscheidend gewesen, finde ich, weil die, während viele dann ja schon so ein bisschen die Flinte ins Korn werfen oder so, also er hat immer schon die Fähigkeit gehabt, dass er, egal ob es eine Niederlage oder ein Erfolgsfall war, immer an so Schrauben gedreht hat. Und ich habe einfach in dem Moment, glaube ich, würde ich sagen, wirklich ein bisschen Glück gehabt, weil ich wollte meinen Athletiktraining das ein bisschen durchbringen und mir war das zu wenig, das darf man, glaube ich, sagen, also es war einfach, es ist ja immer noch global genug, mir war das zu wenig Rumpfstabilität. Obwohl jemand, der mit einem Sixpack vor dir steht, halt, das ist schwierig, jemandem das zu erklären, gell? Dass jetzt da die Rumpfstabilität nicht gut genug ist. Aber funktionell war es meiner Meinung nach einfach nicht gut und sportspezifisch. Und dann hat, genau, das habe ich gesagt. Und jetzt muss man aber dazu sagen, ich bin ein sehr intuitiver Mensch und sehr unwissenschaftlich. Und die sind sehr zahlenbasierte Menschen, sein Papa, sein Trainer und er auch. Und das ist natürlich schwierig, wenn da so zwei Welten aufeinander prallen und du kommst mit deinem Intuitiven dann halt nicht durch, wenn du das nicht in Zahlen belegen kannst. Und da sind so Physiozahlen wie 1, 2, 3 von 5 oder so, ist halt ein bisschen schwierig. Genau, und dann habe ich Glück gehabt, weil 2 Wochen, nachdem ich das gesagt habe, haben die so eine Messboot, nennt sich das. Also da gibt es Techniker dafür und Leute, die können das sehr gut interpretieren. Oder weniger gut, aber wir haben da echt eine sehr, sehr coole Dame, die das macht und die Conny ist echt top und die Conny hat einfach in Messwerten zufällig, und ich war zufällig bei dem Gespräch dabei, das belegt, was ich gesagt habe. Und dann ist das eher so ein Gespräch zwischen mir und ihr geworden und die beiden saßen da halt und haben dann quasi, okay, wir sind rausgegangen mit der Aussage, okay, dann machst du jetzt dieses Defizite-Training, so haben wir es im Endeffekt genannt, also Athletiktraining meiner Meinung nach. Und kannst jetzt halt funktional das umbauen, was, genau, und wir haben angefangen mit Beckenbeweglichkeit, also Beckenkippung nach Ventral und Dorsal, so, das war der Beginn eigentlich. Und dann ist es immer weitergegangen in so eine, sportspezifische Art von Präventionstraining und gleichzeitig aber, ja, also Schwächen sozusagen. Also Stärken, Schwächen. Und das war so das Prinzip dahinter. Und das habe ich möglichst sportspezifisch versucht umzusetzen, weil Rudern halt eine Sportart im Sitzen ist. Und ich meine, wenn du das im Sitzen nicht halten kannst, im Stehen aber schon, dann interessiert das im Sitzen aber trotzdem nicht, dass du das da nicht halten kannst. Und genau, wir haben viel dann auf diese Ruderposition umgebaut. Und das war eigentlich das, was ich dann wirklich. Das ist jetzt fast die kürzeste Version von dem, was ich jetzt gerade ausgeholt habe. Aber im Endeffekt aus dem raus, was wir da 2019 dann so entwickelt haben für uns und für ihn individuell, weil auf andere klappt das ja vielleicht nicht, ist eigentlich dann 3 Jahre Athletiktraining geworden, wo wir schon mal 2 Jahre gebraucht haben, bis wir überhaupt dahin gekommen sind, wo ich hinkommen wollte, so mit ihm. Und das ist dann, also das Ganze vorher war viel anstrengender, als eigentlich dann das durchzubringen oder durchgebracht zu haben, was ich eigentlich wollte und das umzusetzen.
Das heißt, du hast sozusagen den Part einer Sportphysiotherapeutin komplett ausgefüllt, weil du sowohl diesen aktiven Ansatz hattest, als auch den passiven Ansatz.
Ja. Also ich konnte auch immer hin und her switchen, wie ich das wollte. Also, oder ich kann es immer noch. Also, wenn ich jetzt halt gesagt habe, okay, das ist jetzt halt alles schön myofaszial, finde ich es aber gerade okay. Ich würde es gerade eher auf eine aktive Ebene ziehen, dann konnte ich das. Und da muss ich aber auch dazu sagen, das Schöne ist ja, wenn du das Vertrauen bekommst, dass du das machen darfst und dir da einfach vertraut wird und du nicht ewig erklären musst, warum das jetzt halt so ist. Das tue ich ja trotzdem. Aber ich musste mich nie, bis auf das eine Mal mit meiner Rumpfstabi, musste ich mich nie irgendwie großartig rechtfertigen oder durchsetzen, sondern das eine Mal hat dann ausgereicht mit der Bestätigung, dass ich den Rest einfach frei machen durfte, wie ich wollte. Und das finde ich auch das Coole an, oder für mich gehört Sportphysio so, und dann, das ist halt auch so cool, als wenn du ständig, also auf irgendwas reagierst, weil da zwickt's und da noch das. Aber wenn du das selber mitentscheiden kannst oder mitprägen kannst, wie jemand eigentlich so durchkommt, wobei man sagen muss, dass der Vorteil mit Sicherheit ist, dass er in der Sportart total unvorbelastet war körperlich. Also das muss man auch dazu sagen. Der hat sich ja da noch nicht wirklich irgendwas eingehandelt gehabt, was andere dann vielleicht von ihrem Jugendtraining schon mitschleppen. Das ist da ja alles nicht so gewesen.
Hm, ja. Stimmt, da gibt es im Rudern aber andere Problemchen auch noch, die da mit der Zeit auftreten können.
Genau, also gerade jetzt, was so Rücken betrifft oder so Hüftbeuger-Thematiken oder so, da habe ich schon ein bisschen Glück gehabt, wobei man jetzt da auch sagen kann, wenn man es jetzt ganz genau nimmt, das war auch wahrscheinlich das, warum wir gar so extrem von Anfang an ins Präventive gegangen sind oder ich, weil jetzt hat hebeltechnisch ist ja das eine, aber es gibt ja auch trotzdem Gelenke und die Fähigkeit, wie sich Gelenke bewegen. Und wenn wir jetzt von der Anatomie ausgehen, war er gar nicht so super prädestiniert dafür. Also wir mussten wahnsinnig viel Aufwand betreiben bei 1-2 Gelenken, damit das nicht eher in die falsche Richtung geht und er sich später halt auch ohne Probleme irgendwie, also dass man nicht merkt, dass er Leistungssport gemacht hat, sagen wir es mal so, bei, anhand von irgendeiner Verletzungshistorie.
Das heißt so, dass das klassische Krafttraining hat dann seinen Vater gesteuert oder?
Genau. Okay. Also da gab es einen Krafttrainer und das ist quasi der einzige, bis auf seinen, also klar, der Olli und sein Papa von Anfang an, sehr kurz danach, also so 1,5 Jahre danach, der Krafttrainer und ich. Und dann hat es eine Zeit lang gedauert, bis wir, also wir haben das wirklich bis Ende 2022 wirklich als dieses Vierergespann gemacht. Das war wie so eine Family and Friends Connection irgendwie. Das darf man jetzt gar nicht so sagen, aber ja. Irgendwie schon. Und dann kam Ende 2022 eine Sportpsychologin dazu und 23 dann noch Ernährungsberatung. Genau. Ja.
Okay. Ja, ich glaube, das ist immer der beste Weg zum Erfolg, wenn jeder sozusagen seinen Teil macht, ja, und nicht sich dann da Sportwissenschaftler beim Sportphysiotherapeutin, ja, einmischt und sagt, nein, und ich habe das und dies und das, was ja so oft meiner Meinung nach der Grund ist, warum viele Verbände oder Sportler dann einfach nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen können, weil im Hintergrund so viele Egos sind, die gerne selber, weiß ich nicht, irgendwas kompensieren möchten, ja, anstatt dass sie einfach ihr Ego hinten anstellen und einfach sagen, okay, der braucht das und das ist mein Job und ich komme jetzt nicht mit, dass du ihm dann sagst, du, Olli, es wäre gut, wenn du vielleicht Vitamin D noch nimmst und dies nimmst und das nimmst, weil ich habe das mal gehört, dass Vitamin D super ist, obwohl er eh eine Ernährungsberaterin hat. Und ich glaube, das ist einfach der Schlüssel zum Erfolg eines funktionierenden Teams, wenn da jeder Schuster bleibt bei deinen Leisten sozusagen, ja, sein Ding auch macht.
Ja, das ist auch das mit diesem Vertrauen. Also wenn du das Vertrauen halt auch bekommst, dass du deine Kompetenz da ausspielen darfst und die dann nicht limitiert wird von irgendwem anders, sondern dass du wirklich, also dass du manchmal sogar mehr machen darfst, als eigentlich auf, also im Physiobereich durfte ich ja mehr machen, als jetzt hat Physio eigentlich so, na, als Physio so zugesagt wird, gell? Nochmal, also das ist ja, es hat ja immer noch diesen Massagestempel. Und das fand ich, das muss ich sagen, das wusste ich schon zu schätzen die ganze Zeit über, dass ich eigentlich alles machen durfte. Ich habe dann mal mich sehr in diesen Neuroathletikbereich reingearbeitet, weil ich da ein paar Sachen sehr interessant finde. Jetzt nicht ich bin dann kein Coach für Neuroathletik geworden im Sinne von, das war dann das Einzige. Aber es gibt so ein paar Elemente, die kannst du dir ja dann mit rausnehmen und die haben wir dann ergänzend zum Beispiel dazu gemacht. Und das Coole ist ja, wenn du einen Sportler hast, also das Leichteste, wie man Sportler oder grundsätzlich Menschen überzeugen kann, ist ja immer so, du machst einen Test, machst dein Zeug und machst einen Retest. Und immer wenn das ja positiv ist, dann brauchst du nichts mehr sagen. So, und das ist halt schon sehr, ja, man muss ja nur manchmal seine Vorteile ausspielen, gell? Dann, das hat halt oft funktioniert und das ist dann schön. Wobei man sich dann auch nicht, man darf nicht so stolz sein, wenn das dann nicht funktioniert. Dann muss man das halt mal kurz wieder einpacken und sich denken, okay, scheiße, das hat jetzt nicht funktioniert. Aber genau, ja.
Wie intensiv war die Zusammenarbeit? Wie oft habt ihr euch da gesehen in der Woche? Bist du da auch permanent mit gewesen auf etwaigen Lehrgängen oder war das alles immer nur in München und die Wettkämpfe dann nur irgendwo hin? Ich meine, ich denke, man rudern kann man in München. Wo rudert man da? Auf der Isar?
Ja, nein, nee. Tatsächlich hat München die Olympia-Regatta-Strecke von 72. Und also Rudern ist ja in Deutschland ein sehr nördlicher Sport und es verirren sich sehr wenige ins Süden. Aber die Strecke ist sehr schön. Auch wenn immer viele sagen, dass man da nur 2 Kilometer im Kreis fährt. Wir haben schon Witze gemacht, weil vielleicht ist das einfach, weil man beim Schwimmen alle 30 Sekunden wendet und das dann beim Rudern nicht so krass ist, wenn man alle paar Minuten mal dreht. Aber nee, ist super in München tatsächlich. Also sehr gut. Aber wir haben alles autark gemacht, ja. Also wir waren komplett verbandsextern. Deswegen auch das vorher mit den die Münchner, weil das so, man muss halt dazu sagen, dass der Olli halt auch, also immer während seiner ganzen sportlichen Laufbahn im Rudern gearbeitet hat und der konnte halt seinen Arbeitgeber nicht einfach stehen lassen. Und dann war er halt schon, also auf München, sehr fokussiert und ich meine, klar, wenn man ihm jetzt bessere Bedingungen geboten hätte, hätte er auch überlegt, aber in dem Moment, wo er sich halt das zusammensucht, was er braucht und das für ihn bestmöglichst ist, gab es jetzt halt wenig Gründe, ihn da wegzukriegen. Und dann ist er noch ein Einerfahrer auch. Das heißt, er braucht keine Teamkameraden, sondern spult da sein Programm auf seiner Ruderstrecke ab. Waren wir sehr allein für uns. Auch mit sehr vielen Widerständen am Anfang, weil die Verbände das ja mehr oder weniger gern sehen, dass man das macht oder dass man das nicht macht. Jetzt ist Rudern an sich ein sehr zentralisierter Sport in Deutschland, aber ja, genau. Das kann man nachlesen, hat er genug Interviews dazu gegeben. Und dadurch haben wir das alles sehr alleine gemacht. Jetzt so an sich waren wir unterschiedlich, also wirklich phasenabhängig vom Saisonzustand. Mal so 1-2 Mal die Woche, mal 5-6 Mal, je nachdem. Also ich habe, klar, also 5-6 Mal ist dann eher so vor einem wichtigen Event. So. Ich habe grundsätzlich die Auffassung gehabt, das ist natürlich auch sehr idealistisch. Ich wollte mir immer so wenig Arbeit machen wie möglich, im Sinne von, wenn jetzt das irgendwas war muskulär, dann wollte ich das sofort sehen und sofort beheben, weil wenn wir da eine Woche verzetteln, dann arbeite ich mir ja länger, um das wieder wegzukriegen. Abgesehen jetzt mal von irgendwelchen Trainingseinschränkungen oder so. Dann habe ich mir lieber mal einmal ein bisschen mehr Zeit genommen oder bin mal länger in der Arbeit geblieben oder wir haben das irgendwie so hingedingst, dass das gepasst hat. Zeitlich, als dann eine Woche lang oder 2 Wochen lang mehr Arbeit zu haben, weil es einfach nicht weggeht und dann diese Frustration auch einsetzt. So, und ja, das war halt sehr idealistisch, aber für mich hat es halt so gehört, jetzt gut, wenn man, klar, wenn man mit jemand befreundet ist, was wir zu dem Zeitpunkt dann irgendwann auch waren durch die enge Zusammenarbeit, dann geht es natürlich ein Tick leichter vielleicht. Aber das ist halt auch so ein Sportphysio-Ding. Also entweder machst du es halt gescheit oder halt, naja.
Das heißt, du hast dann mit ihm in deiner Praxis oder in deinen Praxisräumlichkeiten gearbeitet?
Ja,
oder
genau.
Stützpunkt hattet ihr ja keine, wenn du sagst, ihr wart verbannt.
Stützpunkt, genau.
Genau.
Also wir waren entweder bei mir in der Praxis oder wir waren bei ihm in der Bootshalle. Okay. Das ist aber kalt gewesen.
Ja.
genau, oder er ist ja eine Sommersportart, aber genau, also im Sommer waren wir draußen in der Sonne.
Ja, ist auch schön.
Genau, ja. Mobile Liege und ab geht's nach draußen. Genau.
Und wie lässt sich das vereinbaren mit der Praxis? Du hast ja wahrscheinlich auch, du hast ja jetzt nicht nur die Sportler und Sportlerinnen des Jahres bei dir, sondern hast du wahrscheinlich auch dann noch Amateur- und Hobbysportler und Sportlerinnen. Ja. Das heißt, wie war das immer so zum Planen damit, wenn du unterwegs bist, dass du ihn dann reinkriegst, weil du musst ja auch trotzdem schauen, dass deine ja. deine alltäglichen Patienten dann auch sozusagen bedient werden. Wie war das eine Herausforderung für dich, dass du gesagt hast, okay, das ist schwierig zum Stemmen, dann immer wieder zu sagen, hey du, ich bin jetzt die nächsten 2 Wochen nicht da, weil ich bin mit dem Olli unterwegs und deshalb kann ich mich jetzt nicht um dein Kreuzband kümmern, machst halt die 2 Sachen, die Übungen oder was auch immer in den 2 Wochen und dann sehen wir uns wieder. Ist das für dich schwierig oder ist das für dich, dass du da ganz gut kombinieren kannst, dass das auch gut, dass beide Seiten sozusagen auch gut zufrieden sind und du natürlich auch, dass du nicht dich nicht abstrudelst und von da nach da und dies und das und du weißt, was ich meine.
Ja, voll. Na, ich finde es gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Ich finde, man muss sich das, also man muss es gut planen und da bin ich aber anscheinend nicht, also ich bin da relativ praktisch veranlagt. Ich glaube, das funktioniert ganz gut. Dadurch, dass der Olli die meiste Zeit ja eh sowieso in München war, weil der hat halt feste Zeiten gehabt, unter der Woche war das gar kein Stress und am Wochenende ist es ja meine Zeit. So, das heißt, es hat eigentlich auf den Arbeitsalltag überhaupt gar keinen Einfluss genommen, jetzt so, was das Normale betrifft und das Wegfahren. Ich war dann sowieso, wenn ich mit dem Rudern weg war, sowieso in den seltensten Fällen nur mit ihm unterwegs, sondern mit der ganzen Mannschaft vom Rudern. Also ich bin beim Rudern eigentlich, bevor ich irgendwas so wirklich gemacht habe, das ist dann gar nicht so vereinsmäßig, bin ich eigentlich direkt in die Nationalmannschaft gerutscht. So, flupp, einfach vom Schwimmen zum Rudern. Und dadurch war das nicht so, ich war dann halt eh weg. Aber das sind jetzt nicht so viele Einsätze gewesen. Wenn man jetzt die letzten 2 Jahre anschaut, also 24 und 23, klar. Also ganz so, wie ich am Anfang gesagt habe, ich habe schon irgendwann kapiert, dass ich jetzt der Chancen hätte, zu Olympia zu fahren und dass man sich dann auch anstrengen muss und dass man nicht zu Olympia fährt, wenn man die Leute nicht kennt. Aber da war ich schon echt viel unterwegs. Und das ist dann auch schwierig geworden. Also das erklär mal wem, dass du da 3 Wochen am Stück weg bist und davor bist du übrigens auch nochmal da 2 Wochen nicht da und da nochmal eine Woche. Und so, da kommt dann schon dieses, sind sie auch mal wieder da. Aber ich habe es immer so kommuniziert, dass die Leute sich, also gerade dass es jetzt auf diese Olympiasaison hingegangen ist, dass die Leute sich dann für mich eher gefreut haben, dass mir das ermöglicht worden ist und ich die Möglichkeit nutzen konnte. Und wenn du das gescheit kommunizierst, dann geht es auch. Oder ich habe zum Beispiel keine frisch operierten Patienten mehr angenommen. Also ich habe nur noch geschaut, dass ich so Leute oder Verletzungen habe oder Probleme, wo man mal gut aktiv mit Übungen überbrücken kann, die Leute mal kurz gezwungen werden. Manchmal ist es ja auch so, dass eine Behandlung, wenn du die lang fährst, dann ist es manchmal ganz gut, wenn du eine Pause hast, dass sich der Körper so ein bisschen regenerieren kann, dass sich was setzen kann. Das hat halt auch manchmal dann wirklich den Leuten überraschend gut getan, gell? Dass sie da manchmal gar nicht jede Woche kommen müssen, sondern dass mal so 2 Wochen Pause und dann tut sich mal was und der Körper stellt sich drauf ein, adaptiert da ein bisschen. Das war schon auch jetzt nicht so verkehrt, aber es ist schon schwer zum Erklären, klar. Also so weitermachen hätte ich jetzt nicht können, ne?
Ja, ich glaube, wie du sagst, es kommt echt drauf an, was man dann für Patienten auch sozusagen, ja, oder Sportler in seiner Praxis hat. Wie gesagt, es ist halt dann halt schwierig, wenn du mehrere Leistungssportler hast, denke ich mir jetzt, wenn ich jetzt so hernehme. Bei mir sind es unterschiedliche Sportarten, die aber alle in Nationalkadern und Olympiakadern sind. Und wenn ich dann jedes Mal sage, ich bin jetzt 3 Wochen nicht da, dann werden die sagen, okay, dann muss ich mir wen anderen suchen, weil ich brauche oft auch 3-mal in der Woche Betreuung. Und wenn du dann nie da bist, dann ja, muss ich woanders hin. Ja. Das ist, glaube ich, auch immer so ein, was hast du für Patienten, wenn der frisch operiert ist und sagt, ich mag jeden Tag kommen, weil ich habe jetzt mein neues Kreuzband, was auch immer, oder Schulter. Oder ich habe eben auch andere Sportarten, dann glaube ich, ist das sehr individuell, wie man dann reagieren kann. Ja.
Also das muss ich auch relativieren in dem Sinne. Das ist jetzt natürlich in dem Moment im Rudern sowieso nicht so gewesen. Gut, dann wären wir eh alle an den gleichen Ort gefahren. Aber wenn ich jetzt da noch genau mehrere Sportarten auf dem Level, weil das ist ja mein eigener Anspruch dann auch, dass ich das gern gleich, also ich bin ja jetzt vielleicht sehr personalisiert auf den Olli grad, aber das hat sich auch schon ein bisschen gewandelt. Und das ist mir auch persönlich wichtig, auch wenn das natürlich, also klar, das hat für mich immer was Besonderes so, die Zusammenarbeit. Aber ich hätte jetzt da auch ungern jemand daheim sitzen gelassen und mir gedacht, boah, andere Sportart, Pech gehabt, ich fühle mich da gerade, also bin ich schon froh, dass das so gefallen ist. War jetzt auch eher glückliche Fügung, weil wenn ich jetzt halt das Schwimmteam so gehabt hätte, wie es 2016 war, hätte mir jetzt nicht entscheiden wollen. Also Glück gehabt.
Gab es in der Zusammenarbeit irgendwann einmal Grenzen, wo du gesagt hast, ich kann nicht mehr oder auf Wienerisch ich boxe nicht mehr? Oder war für dich klar, okay, dieser, jetzt, wie du gesagt hast, die Lev, gerade die letzten 2 Jahre, wo diese Ringe einfach immer näher gekommen sind, ja, und du einfach dieses, im wahrsten Sinne des Wortes, Feuer gespürt hast, was Paris betrifft, ja, war es da irgendwann einmal so, dass du sagst, okay, ich brenne bald aus? Oder war es für dich so, dass das aufgrund vielleicht dieser engen Zusammenarbeit, und du hast es ja gesagt, Family and Friends, dass das nie so als Job, das falsche Wort, also dass es nie so ein Burnout-Charakter hätte sein können, wie so viele in dieser Branche, weil sie einfach ständig unterwegs sind und dann daheim und dann da und dann da und dann irgendwann kippt das System einmal. Und ja, gab es da für dich irgendwann mal so einen Moment oder sagst du, ja?
Nee, also ehrlich gesagt nicht, nee. Jetzt habe ich eher so ein bisschen den Moment, dass das so, also ich habe zu irgendwem ist mir der Vergleich immer eingefallen, weil ich jetzt nach Paris war ich schon so, also huiuiui. Das war dann so, ich habe dann immer gesagt, na, so wie er sein Boot jetzt halt erstmal eine Zeit lang nicht sehen will, ist mir das jetzt gerade zu viel. Also nicht er jetzt hat als Person oder so, aber so dieses, na, ich mag jetzt auch mal gern meine Freunde wiedersehen. Jetzt habe ich eh Glück gehabt, dass wir auch einen ähnlichen Freundeskreis haben. Also ein bisschen überschneidet sich das. Die waren in Paris auch dabei. Das war super cool, weil, also, das ist ja das Coolste, wenn man mit seinen Freunden dann da Zeit verbringen kann und die Erlebnisse dann zusammen mit denen hat. Aber die, ich habe jetzt schon auch ein paar andere Sachen gehabt, die ich gerne mal wieder machen wollte. Von daher war jetzt eher so der Moment, aber währenddessen eigentlich gar nicht. Also wir haben immer wieder so Momente gehabt, wo ich kurz so nicht wusste, ob ich meine Kompetenz jetzt überschreite, aber jetzt nicht so im Sinne von, ich habe keinen Bock mehr gehabt, sondern ich habe gewusst, ich muss jetzt etwas sagen, weil sonst geht es jetzt in die falsche Richtung. Das war eher so intuitiv aber wieder. Und dadurch, dass ich ihn gut kenne, habe ich mir das zugetraut, das zu machen. Da muss man auch sehr vorsichtig sein, wann man sich da einmischt und wann man seine Sportphysiokompetenz zu wichtig nimmt. Aber da haben wir so ein paar Momente gehabt, die waren vielleicht kritisch, weil wenn ich das anders angesprochen hätte, wäre das vielleicht total nach hinten losgegangen. Aber wenn man sich selber sicher ist, dass das so funktioniert, dann passt es schon. Und also einmal habe ich mich ein bisschen angranzt. Ja, das war in Paris nach dem Viertelfinale. Da habe ich mal kurz gedacht, aber das ist, da musste irgendwie mal diese ganze angestaute Energie bei ihm, also was heißt Energie, es war eher der ganze Druck, der musste mal kurz raus, da stand ich halt gerade da. Das ist auch irgendwie ein Vertrauensbeweis, auch wenn ich das in dem Moment kurz, also wirklich kurz schlucken muss, dass ich jetzt die Person bin, die das abbekommen hat, aber letztlich ist es ja auch das, was das Verhältnis in dem Moment ausgezeichnet hat, dass ich mich kurz geschüttelt habe, er sich auch, und dann ist eigentlich genau das, was wir da thematisiert haben, vorm Halbfinale eigentlich zum Joker geworden, dass wir das so gesprochen haben. Und das ist dann irgendwie, also das sind jetzt keine richtigen Momente, wo ich keinen Bock mehr hatte, aber es ist so, es hätte ein paar Momente gegeben, wo man keinen Bock mehr auf mich hätte haben können, ja, oder wo ich sage, okay, wenn das jetzt schief geht, dann kannst du dich dann immer blicken lassen, aber jetzt hat eher, ich habe meine Pause gebraucht, aber jetzt habe ich auch schon wieder Lust, also so ist es jetzt nicht. Ja.
Sehr gut. Ich denke, das ist ja wie bei Sportlern und Sportlerinnen, die bei Olympia waren. Da fällt ja auch dann danach.
Es ist wirklich
so. Die machen mal, weiß ich nicht, der eine Sportler von mir, der macht jetzt einfach alles, was er Bock hat. Ja. Der geht einmal, zweimal in der Woche vielleicht Kajak fahren. Ja. Mhm. Aber sonst geht er Rennrad fahren, geht laufen, tut schwimmen, macht das, was auch immer. Einfach mal weg von diesen letzten 4 Jahren, wo es eh nur jeder Tag durchgetaktet war und einfach einmal, ich glaube, ich habe mal in einem Interview gelesen, dass Michael Phelps hatte in seiner Vorbereitung auf Rio, glaube ich, einen Tag frei in 4 Jahren.
Ja, das kann sein bei Michael Phelps, das habe ich so
gesagt. Also das war ziemlich, also das muss ich mal vorstellen und dann fällt das ab und dann kann ich mir dann schon vorstellen, dass dann der Michael Phelps dann vielleicht die ein oder andere
Eskapade
sich dann einmal oder mal benötigt hat sozusagen. Eskapade, gutes Stichwort.
Oh nein.
Now it's time for a break, because I have questions, you know, real questions. No bullshit, the real talk, you know. So give me some answer.
Was ich immer gerne mache, wenn ich Leute zu Gast habe, so ein kleines Frage- und Antwortspiel sozusagen. Und damit würden wir jetzt dann gleich mal loslegen. Mhm. Was war das Wertvollste, was du dir für unter 100 Euro gekauft hast?
Das Wertvollste für unter 100 Euro? Also auf mein Sportphysio-Ding bezogen, nein. Ein Kaffee wahrscheinlich.
Doch, der in Kaffee. Paris nach der Goldmedaille.
Der hat nichts gekostet, ja. Aber nee, also genau so Kaffeemomente sind ja schon sehr schön, ja.
Genau, es muss ja nicht immer materialistisch sein.
Ja, ich habe mich hat es letztes Jahr gesundheitlich ein bisschen gebeutelt, weil ich mich da ein bisschen übernommen habe mit meinem ganzen Rumfahren. Und dann konnte
also gab es doch Grenzen.
Ach so, ja, die Grenzen gab es schon, ja. Das habe ich schon gemerkt auf jeden Fall. Und dann war es so, dann habe ich eine Zeit lang keinen Kaffee getrunken und der erste Kaffee im Trainingslager, das war dann mit so ein paar Sportlern vom Rudern eben, im ersten Trainingslager auf Paris bezogen eben, also wo man das dann auch so als so vor sich hatte, da habe ich dann meinen ersten Kaffee getrunken und ich habe das auch gesagt gehabt, so, dass das jetzt mein erster Kaffee seit ganz langer Zeit ist und dann wurde der total gefeiert, ja.
Das ist auch was Schönes. Strandurlaub oder Bergurlaub?
Mittlerweile bin ich tatsächlich ein bisschen berglastiger geworden, aber einen Urlaub würde ich dann doch lieber eher am Wasser machen, ja.
Was war deine bis dato größte Herausforderung?
Meine Akkreditierung zu behalten und nicht zu verlieren, ja.
Espresso oder Latte Macchiato?
Na, Espresso.
Sehr gut. Was würdest du deinem 18-jährigen Ich sagen?
Ja, dass ich mich, dass ich mich nicht von meinem Weg abbringen lasse tatsächlich. Also weil das schon, da habe ich ein bisschen gebraucht dafür, weil ich habe immer gedacht, ich habe mir mit diesem Intuitiven relativ schwer getan, weil man prallt ja schon dann immer so ein bisschen immer mal wieder ab oder läuft gegen eine Wand, weil man das irgendwie nicht so gescheit erklären kann oder nicht so genau weiß, wie man das jetzt hat. Und ich habe mich da schon sehr stark davon verunsichern lassen tatsächlich. Das ist auch noch gar nicht jetzt, was heißt so lang her, aber das war jetzt halt im Sport schon wichtig für mich, dass man da irgendwie, dass das Intuitive halt wirklich was zählt, so. Ja.
Morgenmensch oder Nachteule?
Ich bin echt überhaupt kein Morgenmensch, nee.
Ein freier Nachmittag, was machst du?
Ja, eben, genau. Also mittlerweile, München ist ja ein super gelegener Ort, um einfach mal seine Sachen zu packen und irgendwie rauszufahren. Das sagen alle, dass in München das Rausfahren so toll ist. Aber es ist wirklich super. Und ob das dann mit dem Radl ist oder in die Berge, das ist eigentlich, keine Ahnung, aber irgendwas
anderes. Netflix, Podcast hören oder ein Buch lesen?
Ich würde gern lesen, aber ich bin zu ungeduldig mittlerweile. Und dann Netflix oder Podcast ist phasenabhängig. Aber momentan ist eher wieder die Netflix-Phase.
Was bedeutet Erfolg für dich?
Also wenn man das jetzt zum Beispiel jetzt hat, wenn man das an Paris festmacht, ich wurde oft gefragt, oder es sind viele davon ausgegangen, dass für mich diese Goldmedaille das Schönste an dem Ganzen war. Und das möchte ich jetzt gar nicht als, das möchte ich überhaupt nicht abwerten, weil es natürlich sehr cool war und die Emotionen waren auch krass. Aber da gab es so viele Momente drumherum oder auch in der Vorbereitung, und die ich als so schön empfunden habe, das würde ich mit Erfolg genauso sagen. Also in dem Moment, wo man einfach, also für mich war es eher das, dass mir das Vertrauen geschenkt wurde, dass ich das machen darf, was ich für richtig halte und sich das jetzt schon bestätigt hat, dass das nicht so ganz verkehrt war. Also eher so. Also und wenn das dann sportlich erfolgreich ist, umso schöner, aber eher so dieses, dass es halt auch so Spaß macht, wenn man diesen Weg dann so gemeinsam geht.
Also der Weg ist das Ziel.
Ja, schon.
Quasi.
Ja.
Ja, und wir sind schon wieder angekommen am Ende der heutigen Folge, am Ende von Teil 1 von Der Weg zu Olympiagold. In der nächsten Folge geht's weiter mit Teil 2. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Die Niki und ich werden da Einblicke gewähren, ein wenig den Vergleich zwischen Deutschland und Österreich hernehmen, was der Weg in die Sportphysiotherapie betrifft, aber besprechen auch noch andere Themen, was es zum Beispiel braucht, um ein guter Sportphysiotherapeut oder eine gute Sportphysiotherapeutin zu sein. Könnt ihr euch jetzt schon mal drauf freuen. Danke fürs Zuhören in der heutigen Folge und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's es gut, euer Chris.
Ja, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich freue mich über ein Like und ein Abonnement auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Music und Co. Bei Fragen, Anregungen zur heutigen Folge oder einer der vorangegangenen könnt ihr mir eine E-Mail schreiben an info@sportphysio-fortbildung.at. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal, euer Chris.